Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. An immer mehr Universitäten errichten Studenten derzeit sogenannte Protestcamps, um gegen Israels Militäreinsatz im Gazastreifen zu demonstrieren. Ob in Berlin, Hamburg oder Wien, ebenso in Paris oder den USA, die pro-palästinensischen Aktivisten berufen sich dabei auf ihr Recht zur Meinungsfreiheit und Unterstützung bekommen sie dabei teils von den eigenen Dozenten. Wie weit Protest gehen darf und was hinter dieser Bewegung steckt, das bespreche ich jetzt mit dem Schriftsteller und Historiker Dr. Klaus Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, in der vergangenen Woche wurde ein pro-palästinensisches Protestcamp an der Freien Universität Berlin von der Polizei geräumt und 150 Personen hatten daran teilgenommen. Was ist über diese Aktivisten bisher bekannt? Was ist das für ein Klientel, über das wir sprechen?
Ja, man weiß letztendlich sehr wenig darüber. Sie sagen ja alle, sie sind Studenten, aber Studenten ist nun mal ein weites Feld. Und wenn Sie sich nur mal überlegen, dass an der FU im Wintersemester 23/24 38.564 Studenten studiert haben, also man von einer Studienzahl knapp von 39.000 Studenten ausgehen kann und dann 150 Studenten ein Camp errichtet haben, dann weiß man, das ist eine ganz kleine Gruppe und ob sie denn alle Studenten der FU sind und nicht der ein oder andere sich aus der Humboldt-Universität oder aus der Universität der Künste, wo es ja auch schon Aktionen gegeben hatte, dazugesellt hat, das weiß man nicht. Ob es denn wirklich auch Studenten sind, die von morgens bis abends studieren oder ob es Langzeitstudenten sind, die eigentlich mehr im politischen Aktivismus unterwegs sind als in ihren Fächern an der Universität, weiß man auch nicht so genau.
Nun kennen wir pro-palästinensische Demonstrationen auch etwa in Neukölln, ein sehr stark migrantisch geprägtes Milieu. Hat auch das Einfluss auf die Proteste, die wir derzeit an den Universitäten sehen, oder geht das eher von einem linkspolitischen Milieu aus?
Man kann das ja natürlich versuchen, soziologisch fein auseinanderzuhalten, aber es gibt da ja auch Überschneidungen. Und die Franzosen haben dafür einen Ausdruck, die nennen das Islamo-Gauchisme, das heißt die Verbindung auf ideologischer Basis zwischen den Linken und dem Islamismus. Das geht zurück auf den Postkolonialismus, auf die Vorstellung, dass die Unterdrückten dieser Welt, die Verdammten dieser Erde, so hieß damals das Buch von Frantz Fanon, dass die Unterdrückten oder die Verdammten dieser Erde eben nicht mehr, wie es in dem Arbeiterkampflied heißt, die Arbeiter sind, sondern die eigentlich Kolonialisierten, der kolonialisierte Mensch, der befreit werden muss. Daraus ist ja dann die Bezeichnung der globale Süden geworden. Das spielt natürlich alles eine ganz große ideologische Rolle. Man will befreien, man will etwas Gutes für die Welt tun, ohne dass man die Welt im Mindesten begriffen hat. Also mit Sicherheit gibt es migrantische Milieus, es gibt aber auch rein politisch linke Milieus und es gibt natürlich unter den Studenten verschiedener Herkunft.
Die Freie Universität selbst, die kritisierte in einem offiziellen Statement, dass von den Aktivisten auch antisemitische Äußerungen getätigt wurden. Die Polizei, die spricht von Anzeigen wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Eine rechtliche Handhabe gibt es also gegen solche Aktionen.
Aber natürlich gibt es die. Erstens hat die Universität ein Hausrecht und der Präsident der Freien Universität hat ja von diesem Hausrecht Gebrauch gemacht, zu Recht, indem er gesagt hat, die Universität ist ein Ort der Debatte, der freien Debatte, der Lehre und der Forschung und als solches muss sie aufrechterhalten werden. Das Camp an der FU hat ja dazu geführt, dass die Lehrveranstaltungen eingestellt werden mussten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Student, ein jüdischer Student, Sie kommen dorthin und sie erleben diese Veranstaltung, dass sie dort auch Sorge und Ängste bekommen, zumal ja auch ein jüdischer Student im Februar niedergeschlagen worden war von einem arabischstämmigen Studenten. Also insofern ist es richtig, dass man da von seinem Hausrecht Gebrauch macht. Es wurden natürlich die üblichen Sprechchöre und die üblichen Parolen gerufen. Sie kennen diese eine Parole, nach der der Staat Israel eigentlich ausgelöscht werden muss. Also Palästina soll frei sein vom Fluss bis zum Meer, zwischen dem Fluss, dem Jordanfluss und dem Meer liegt natürlich Israel. Und es wurde nach einer neuen Intifada gerufen. Und die Intifada ist ja ein Begriff. Einige sehen es als palästinensischen Widerstand. Ich würde es eher als ein Komplex von Terror gegen Israel sehen wollen.
Nun haben aber speziell in dem Berliner Fall rund 200 Dozenten der FU nach der Aktion einen Unterstützerbrief veröffentlicht. Darin verteidigt das Lehrpersonal das Recht der Studenten auf freie Meinungsäußerung und das schließe eben auch die Besetzung des Campus mit ein. Herr May, haben die Dozenten recht, die Meinungsfreiheit ist das höchste Gut?
Ja, die Meinungsfreiheit setzt doch aber auch voraus, dass diskutiert werden kann. Und die Meinungsfreiheit ist eben nicht nur die Freiheit der einen auf ihre Meinung, der nicht widersprochen werden darf, sondern die Meinungsfreiheit ist die Freiheit aller, beziehungsweise wie das mal eine Ikone der Linken auch ausgedrückt hat, nämlich Rosa Luxemburg, die Freiheit ist vor allem die Freiheit des politisch Andersdenkenden. Und es gibt in dem Aufruf dieser Dozenten und Professoren ja einen entlarvenden Satz. Sie schreiben, nachdem sie sich her für Meinungsfreiheit und Debatte und Dialog eingesetzt haben, schreiben sie dann aber den Satz, es ist keine Voraussetzung für grundrechtlich geschützten Prozess, dass er auf Dialog ausgerichtet ist. Ja, wenn denn ein Camp errichtet wird und behauptet wird, dieses Camp ist nur die Durchsetzung der Meinungsfreiheit von Studenten. Und dann sagt man im Nebensatz, im Übrigen müssen die aber nicht auf Dialog ausgerichtet sein, sondern es kann auch Dialog verhindert werden. Dann sind wir nicht mehr in der Freiheit der Debatte an der Universität. Und man muss hinzusagen, es wurde ja schon an Universitäten noch die Meinungsfreiheit unterdrückt, und zwar auch von diesen Leuten. Sie erinnern sich daran, dass an der Humboldt-Universität eine israelische Richterin und Juristin und Rechtsprofessorin, und zwar Daphne Barak-Eretz, einen Vortrag halten wurde und sie wurde daran gehindert, sie wurde niedergebrüllt und da wurde mitnichten in irgendeiner Weise die Meinungsfreiheit aufrechterhalten, die Debattenkultur. Und ich frage mich wirklich, wo diese Dozenten und Professoren waren, als die Professorin aus Israel ihren Vortrag nicht halten konnte.
Zumal es mit Blick auf die Protestcamps hier um 150 geht, die den Universitätsalltag von Tausenden stören. Nun argumentieren aber viele Kritiker mit Blick auf Krieg und Zerstörung im Gazastreifen, dass Protest gegen das israelische Vorgehen dort durchaus angebracht sein kann. Wie weit darf dieser Protest in Ihrer Meinung nach gehen?
Jeder friedliche Protest ist akzeptabel und ist akzeptiert. Nur muss der friedliche Protest auch eben den Dialog zulassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich auch protestieren kann, dass man Demonstrationen veranstalten kann, aber diese Camps sind ja in dem Sinne kein Protest, sondern es ist ja eine Belagerung. Es bedeutet, dass eben andere Studenten nicht studieren können. Es bedeutet, dass an der Stelle eben kein diskussionsfreier Raum vorhanden ist und dass man an diesem Punkt eben keine Debattenkultur macht. Es wäre doch dann, wenn man das möchte, recht sehr zu wünschen, dass man ein Podium veranstaltet, wo die verschiedensten Meinungen, die verschiedensten Erkenntnisse, die verschiedensten Gedanken geäußert werden können. Und zwar in einer Art und Weise, dass sich jeder äußern kann, dass auch nicht gebuht und gebrüllt wird, sondern dass dieses Podium mit verschiedenen Leuten besetzt ist und diese verschiedenen Leute ihre Meinung ausformulieren können, dann wären wir an dem Punkt der Debattenfreiheit und das ist einer Universität würdig, nämlich Debatten zu führen oder Streitgespräche zu initiieren.
Aus der Politik, da gab es bisher einen großen Gegenwind gegen diese Camps. FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und auch Berlins CDU-Bürgermeister Kai Wegner, die verurteilten die Proteste, wie auch die Unterstützung der Dozenten. Welchen Handlungsspielraum sehen Sie denn bei der Politik?
Also ich denke, der Handlungsspielraum ist vor allem und zuallererst bei den Universitäten. Die haben ein Hausrecht, die haben auch eine Autonomie. Es ist Sache der Universitäten, dann dieses Hausrecht auch durchzusetzen und dann, wie es an der FU geschehen ist, auch in anscheinend unpopuläre Maßnahmen zu gehen. Man muss dann auch mal das Hausrecht durchsetzen. Das haben sie getan. Das finde ich richtig. Also ich sehe, was das betrifft, jetzt nicht die Verantwortung der Politik. Denn wenn die Politik jetzt da eingreift an den Universitäten in dieser Art und Weise, dann würde sie die Autonomie und die Freiheit von Lehre und Forschung in Frage stellen. Da sollte man tunlichst die Finger von lassen. Andererseits hat die Politik schon eine Verantwortung, dass sie nicht bestimmte Institute so besetzt dann am Ende oder so besetzen lässt oder das mitwirkt, dass sie so besetzt werden, dass sie immer Ideologie stärker werden. Also ich will das mal so sagen, ich weiß gar nicht, wozu man in diesem Land Genderlehrstühle braucht. Das ist reine Ideologie, das hat mit Lehre, Forschung und Wissenschaft gar nichts zu tun. Dass man politisch schon auch einen Blick darauf hat, dass freie Wissenschaft geschehen kann, dass man den Ordnungsrahmen setzt und aufrechterhält. Da hat Politik schon eine Mitverantwortung. Aber was innerhalb der Universität vorgeht, ist Sache der Universität.
Nun sind diese Protestcamps, wie eingangs erwähnt, kein rein deutsches Phänomen. Auch in Österreich, in Frankreich oder großflächig in den USA, da gibt es diese Form des Protests. Können Sie da dennoch regionale Unterschiede erkennen?
Was ich beobachtet habe, ist, dass sich die Proteste in den USA wesentlich aufgeheizter, wesentlich gewaltvoller vollziehen, als Gott sei Dank es bei uns geschieht. Ich wünsche mir diese Radikalisierung nicht und hoffe auch, dass sie unterbleibt. Da sehe ich schon noch einen Unterschied. Man muss aber dazu auch sagen, dass bestimmte ideologische Vorstellungen, gerade der Postmodernismus, der Postkolonialismus, die Critical Race Theory, dieser ganze Bund an linken und postmodernen Vorstellungen und Gesellschaftsmodellen, die sehr stark regressiert haben in den USA, jetzt von den amerikanischen Universitäten auf England und jetzt auch nach Deutschland und Frankreich überschwappen. Diese Form von Ideologisierung, die wir jetzt erleben, die hat eigentlich in den USA ihren Anfang genommen.
Lassen Sie uns abschließend noch nach Schweden schauen. Am vergangenen Wochenende wurde die Fridays for Future-Aktivistin Greta Thunberg in Malmö festgenommen. Sie hatte da am Rande des Eurovision Song Contest gegen Israel protestiert. Ist das die neue Richtung, die auch Fridays for Future generell einschlägt? Also eine Radikalisierung hin zu ultralinken, auch außenpolitischen Positionen?
Also ich bin in der Tat kein Freund von Fridays for Future. Ich muss aber konstatieren, dass ich diese Radikalisierung in der deutschen Szene und bei Frau Neubauer nicht beobachten kann, die sich davon auch distanziert haben. Bei Frau Thunberg habe ich eher das Gefühl, das Geschäftsmodell Krawallschachtel. Ich denke, dass da einige Akteure wie Frau Thunberg nach neuen Möglichkeiten suchen, auf sich aufmerksam zu machen und das an durchaus ungeeigneter Stelle. Andererseits ist dieser Song Contest, den wir jetzt mit ansehen mussten in Malmö, schon eine Schande. Es ist eine Schande, wenn eine israelische Sängerin im Jahre 2024 nicht ohne Polizeischutz in einer europäischen Stadt sein kann, wenn ihr empfohlen wird, nicht das Hotelzimmer zu verlassen und wenn sie bei einer rein künstlerischen Darbietung dann auch noch ausgebuht wird. Das finde ich schon einen großen Skandal und ich hatte einen gewissen Stolz auf Deutschland, dass die Abstimmung gerade aus Deutschland sehr positiv für die israelische Sängerin gelaufen ist. Und es ist übrigens eine interessante Spaltung, die sich da aufgetan hat, während das Publikum in den Ländern sehr stark für die israelische Sängerin, übrigens auch für die Kroaten gestimmt hat, hat die Jury sich für einen queeren Sänger, die ich nicht preiswürdig fand. Die Entscheidung ist schon höchst fragwürdig und es war, glaube ich, noch nie so, dass die Entscheidung so verschieden war, also von der Jury und von der Zuschauerjury, denn die gehen ja diametral auseinander.
Sagt der Schriftsteller und Historiker Dr. Klaus Rüdiger May und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, danke schön.